Wir können nicht über die Kunst schreiben, ohne uns auf die Schönheit zu berufen. So seine tiefste Überzeugung. Vielleicht ist es so, dass wir in der Kunst mit einem Raum zu tun haben, wo die Schönheit und das Böse einander gegenüberstehen.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Über die Kraft der Literatur. Leseempfehlungen für die Sommerzeit mit Professor Dr. Erich Garhammer. Herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung. Das ist euer Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Ich bin Daniel Heinze. In Sachsen und Thüringen, also den Bundesländern, auf deren Gebiet das Bistum Dresden-Meißen liegt, sind heute die Sommerferien angebrochen. Damit ist jetzt für viele nun endlich der lang ersehnte Urlaub dran. Ihr Hörerinnen und Hörer in den westlichen oder südlichen Bundesländern müsst noch etwas länger warten. Trotzdem lohnt es sich, die heutige Folge zu hören. Denn neben dem Verreisen bieten die Ferienzeit und der Sommer generell auch Gelegenheit und Ruhe, um mal wieder das eine oder andere Buch in die Hand zu nehmen. Und wie in den letzten Jahren auch, haben wir auch 2024 bei Mit Herz und Haltung für euch einige tolle Literaturempfehlungen von Professor Dr. Erich Garhammer, unserem Go-To-Experten in Sachen Literatur. Wenn man auf die vergangenen Monate und Jahre mit all den Krisen in der Welt zurückblickt, dann kann man das Bedürfnis gut verstehen, mal etwas Abstand von all dem und von den Herausforderungen des Alltags zu gewinnen und vielleicht einfach mal in eine fantastische Geschichte abzutauchen, was auch jedem herzlich gegönnt sei. Dass es sich aber auch in solchen Zeiten lohnt, die Augen nicht zu verschließen und mit der Literatur den Blick auf unsere Welt und die Gegenwart zu schärfen, das zeigt Erich Garhammer in seinem diesjährigen Gang durch Neuerscheinungen der letzten Zeit. Es geht gleich um Bücher von David Großmann, Adam Zagajewski und Rainer Kunze und alle Infos zu den Büchern, die Professor Garhammer gleich bespricht, findet ihr natürlich bei uns in den Shownotes. Falls ihr ihn noch nicht kennt, Professor Dr. Erich Garhammer studierte in Regensburg katholische Theologie und Germanistik und von 2001 bis zu seiner Emeritierung war er an der Universität Würzburg. Und seine große Leidenschaft gilt dem Brückenschlag von der Theologie hin zu Literatur und Poesie. Hier kommen sie, unsere Leseempfehlungen für den Sommer 2024. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Die Ferien stehen vor der Tür. Der Urlaub winkt. Zum Urlaub gehört immer auch die Ferienlektüre. Soll sie ablenken? Soll man wegtauchen von den Problemen und Krisen? Oder ganz im Gegenteil, soll man sich ihnen stellen? In diesem Jahr habe ich Lektüren ausgewählt, die die Augen nicht verschließen vor den Kriegen und Krisen. Nicht, um ihnen den Urlaub zu vermiesen, sondern um vielleicht neue Augen zu bekommen. Mein erstes Beispiel ist der israelische Autor David Großmann. David Großmann wurde 1954 in Jerusalem geboren und gehört zu den bedeutendsten Schriftstellern der israelischen Gegenwartsliteratur. 2008 erhielt er den Geschwister-Scholl-Preis, 2010 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, 2017 den internationalen Man Booker Preis für seinen Roman »Kommt ein Pferd in die Bar« und 2021 wurde ihm das Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Von ihm sind auch Kinder- und Jugendbücher erschienen, zuletzt 2018 das Bilderbuch »Opa, warum hast du Falten?« Opa, warum hast du Falten? Ein berührendes und sehr persönliches Bilderbuch von Bestsellerautor und Friedenspreisträger David Großmann, das Kinder ermutigt, mit den Großeltern ins Gespräch zu kommen. Opa, du hast mir nicht erzählt, woher deine Falten kommen, sagt der Enkel Jotam. Und so beginnt Opa zu erklären, Einige Falten habe er vom Altwerden bekommen, andere wegen aller möglichen Dinge, die in seinem Leben passiert sind. Schöne und traurige. Traurige Dinge wie damals, als Oma Dina krank war. Aber Opa hat auch andere Falten, wie die auf der Wange. Die stammt von Jotams Geburt. An dem Tag war Opa der glücklichste Mensch der Welt. Er musste so viel lächeln, dass er davon eine Falte bekam. Und so machen sich Opa und Jotam auf eine gemeinsame Reise durch das Leben des Großvaters anhand seiner Falten. Im Zentrum seines Romans kommt ein Pferd in die Bar, steht ein Junge, der im Taxi zu der Beerdigung eines Elternteils gefahren wird. Aber er weiß nicht, ob sein Vater oder seine Mutter gestorben ist. Was geht in seinem Kopf vor? Während der 4 Stunden Fahrt zur Beerdigung glaubt er, solange er nicht entscheidet, wer gestorben ist, wird keiner sterben. Als er zum Friedhof kommt, spürt er, dass er zu einer Entscheidung kommen muss. Bis dahin kämpfen Mutter und Vater erbittert in seinem Kopf, damit er nicht wählen muss, wer stirbt. Und dann kommt ein Moment, in dem er entscheiden muss, und er wägt ab, einen gegen den anderen. Nicht nur, wen er mehr liebt, Papa oder Mama, sondern auch, welche Art von Leben er führen will, das vom Papa oder das von Mama. Während der Fahrt erzählt der Taxifahrer dem Jungen eine Menge Witze. Der Fahrer aus der Armee, der Dovele, damals 14 Jahre alt, zur Beerdigung fährt, begreift plötzlich, dass niemand dem Jungen gesagt hat, wer eigentlich beerdigt wird, seine Mutter oder sein Vater. Er fühlt mit dem Jungen mit. Er will etwas tun, um Dovele von der unerträglichen Situation abzulenken. Der Fahrer ist ein einfacher Mann, doch er verfügt über tiefe menschliche Intuition. Und so fängt er an, Dovele Witze zu erzählen. Anfangs ist der Junge sprachlos darüber, weil er es als taktlos, ja grausam empfindet. Dann nach und nach schlagen die Witze ihn in ihren Bann und er fühlt, dass der Mann aus Anstand und aus Mitleid handelt. Ich bin immer schon der Meinung gewesen, dass die Fähigkeit, in einer schwierigen Situation Humor aufzubringen, ein Akt der Freiheit ist. Als ob man sich selbst aus einer willkürlichen und bedrückenden Situation herausreißt, nur weil man in der Lage ist, sie mit anderen Augen zu betrachten. Dann ist man auf einmal kein hilfloses Opfer in dieser Situation. So die Auffassung von David Grossmann. Und nun hat David Grossmann sein neues Buch vorgelegt. Frieden ist die einzige Option. Darin schildert er sein Berufungserlebnis zum Dichter. Es war in einem Schulbus. Es war wie eine Offenbarung. Im 18er Bus in Jerusalem lief auf dem Weg zur Schule das Radio. Gesendet wurde ein Interview mit dem Pianisten Arthur Rubinstein. Und die Frage des Reporters lautete: Herr Rubinstein, können Sie an Ihrem 75. Geburtstag Ihr Leben in einem Satz zusammenfassen? Rubinstein zögerte nicht einen Moment und sagte: Die Kunst hat mich zu einem glücklichen Menschen gemacht. Den kleinen David Grossmann durchzuckte es. Das unglaubliche Wort Glück. Er hat es noch nie gehört. Und nun rollte dieses Wort wie eine goldene Münze durch den Bus. Nie war von Glück die Rede. Zu sehr lastete der Schatten der Vergangenheit auf seinem jungen Leben. Nun wusste er, ich möchte dieses besondere Glück erfahren. Ich möchte Schriftsteller werden. Die Literatur und das Schreiben lehrten ihn dann das Vergnügen, etwas Zartes und zugleich Präzises zu schaffen in einer sonst groben und dunklen Welt. Er musste dieses Dunkle selbst durchmachen und erleiden und erfahren durch den Tod seines Sohnes Uri, der 2006 im Krieg im Südlibanon starb. Und was lehrte ihm das Glück der Poesie? Grossmann drückt es so aus. Ich habe gelernt, welches Glücksgefühl entsteht, wenn ich einer Person, über die ich, bis ich anfing, über sie zu schreiben, in Verallgemeinerungen, Vorurteilen und Klischees eben Stereotyp gedacht habe, plötzlich beim Schreiben begegne und dann einen Menschen in seiner ganzen Fülle entdecke, in all seinen Dimensionen und Widersprüchen, in seiner Vitalität und in seiner Einzigartigkeit. Natürlich hat der Angriff und das Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 auch das Leben von David Grossmann verändert. Es hat ihm neue Falten ins Gesicht geschrieben. Und dennoch hört er nicht auf, für den Frieden zu werben. Aber bevor an eine Heilung zu denken ist, müssen noch viele Jahre ohne Krieg vergehen. Und er fragt sich, ob Israel jemals ein normales, von Angst und Bedrohung freies Leben vergönnt sein wird. Er gibt die Hoffnung nicht auf. Das Buch Frieden ist die einzige Option, ist der Beweis dafür. Ich möchte Ihnen heute auch einen polnischen Lyriker ans Herz legen, Adam Zagajewski. Versuch's, die verstümmelte Welt zu besingen. Dieses Gedicht von Zagajewski erlangte Weltruhm. Der New Yorker veröffentlichte in der Trauerausgabe nach den Anschlägen vom 11. September 2001 diese Verse von Zagajewski. Sie waren schon vor dem Anschlag auf die Twin Towers entstanden, schienen aber nun wie dafür geschrieben. Versuch's, die verstümmelte Welt zu besingen. Denke an die langen Junitage und an die Erdbeeren, die Tropfen des Weins, Rosé. Du musst die verstümmelte Welt besingen. Du hattest die eleganten Yachten und Schiffe betrachtet. Eins davon hatte eine lange Reise vor sich. Ein anderes erwartete nur das salzige Nichts. Du hast die Flüchtlinge gesehen, die nirgendwo hingingen. Du hast die Henker gehört, die fröhlich sangen. Du solltest die verstümmelte Welt besingen. Denke an die Augenblicke, als ihr beisammen wart, in dem weißen Zimmer und die Gardine sich bewegte. Erinnere dich an das Konzert, als die Musik explodierte. Im Herbst sammeltest du Eicheln im Park und die Blätter wirbelten über den Narben der Erde. Besinge die verstümmelte Welt und die graue Feder, die die Drossel verlor, und das sanfte Licht, das umherschweift und verschwindet und wiederkehrt. Dreimal setzt der Lyriker Adam Zagajewski an mit der Aufforderung, die verstümmelte Welt zu besingen. Das erste Mal mit einer Einladung. Es gibt dafür einen Grund. Die Natur, sie deckt mit ihrer alljährlichen Pracht und ihrer alljährlichen Fülle auch schlimme Erfahrungen zu. Das zweite Mal hebt er an mit einem dringlichen Muss, trotz oder gerade wegen der Realität von Flucht und Vertreibung und dem zynischen Gesang der Henker. Das dritte Mal beginnt er mit »Du solltest die verstümmelte Welt besingen«, angesichts von beglückenden Liebeserfahrungen und dem Zauber der Musik. Das vierte Mal folgt dann eine bedingungslose und uneingeschränkte Aufforderung. Besinge die verstümmelte Welt. Es gibt in ihr immer Verlusterfahrungen. Dunkelheit, Licht, das sich entzieht und verschwindet. Aber es kehrt wieder. Die Dunkelheit ist nie absolut. Hinter diesem Gedicht steckt keine billige Wohlfühlattitüde oder ein glatter und billiger Trost, es wird schon wieder in abgründigen Krisenerfahrungen, sondern die poetische Überzeugung von Sagajewski. Wir können nicht über die Kunst schreiben, ohne uns auf die Schönheit zu berufen, so seine tiefste Überzeugung. Vielleicht ist es so, dass wir in der Kunst mit einem Raum zu tun haben, wo die Schönheit und das Böse einander gegenüberstehen und das Leiden. Wir verstehen nicht genau, welche Relation zwischen ihnen besteht. Wir finden keine sichere mathematische Formel, die sie verbinden könnte. Aber wenn wir an das eine denken, lässt das andere es sich nicht entgehen, aus der Deckung zu treten. Sagajewski, so scheint es, hat seine mathematische Formel für Poesie gefunden. Er hat diese Gedanken in seinem Essay »Verteidigung der Leidenschaft« entfaltet. Wir können uns weder dauernd in der Transzendenz niederlassen, noch in der Banalität. Nach dem Glücksgefühl, etwa dem Niederschreiben eines Gedichts, gehen wir wieder in die Küche und überlegen, was wir kochen sollen. Weder der salbungsvolle Priesterton noch die vulgäre Alltäglichkeit, in der wir zu versteinern drohen, genügen. Wir brauchen das Heilige und den Humor. Poesie ist die Bewegung dazwischen, ein Vehikel, das uns emporreißt. Wir brauchen Poesie, so wie wir Schönheit brauchen. Schönheit ist nicht für Ästheten. Schönheit ist für jeden da, der nach einem ernstzunehmenden Weg sucht. Sie ist Appell, sie ist Verheißung einer großen, nie endenden Wanderschaft. Sagajewski entdeckte das Vorbild für diese Poesie in der Lyrik von Rainer Maria Rilke. Er kaufte sich als junger Gymnasiast seine Gedichte und wurde bei der Lektüre verwandelt von den magischen Sätzen. Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engel Ordnungen? Und gesetzt, selbst es nähme einer mich plötzlich ans Herz, ich verginge von seinem stärkeren Dasein. Denn das Schöne ist nichts als des schrecklichen Anfang, den wir gerade noch ertragen. Plötzlich, nach dem Lesen dieser Zeilen, schien die Straße verschwunden. Die politischen Systeme hatten sich verflüchtigt. Dieser eine Tag stand über die Zeit. Er berührte die Ewigkeit. Die Poesie war in ihm erwacht. Und er spürte plötzlich das geistige Leben als eine Art Berufung. Poesie, so schien es ihm, ist immer Fantasie und Erinnerung. Im Letzten aber Sehnsucht nach Unendlichkeit. Eine Unendlichkeit, zwar abhängig von Wind und Wetter, von der Sonne, vom Gesang der Vögel und deren Schweigen, vom Zustand unserer Nerven, von Kopfschmerzen, davon, was jenseits des Ozeans geschieht, von Schlaflosigkeit, von Gesundheit und Krankheit. Ja, genau diese gefangene, behinderte Unendlichkeit, genau das ist Dichtung. Den letzten Gedichtband, Das wahre Leben, hat Zagajewski unter ein Motto des Philosophen Emmanuel Levinas gestellt. Das wahre Leben ist abwesend, aber wir sind auf der Welt. Für diesen Mangel gibt es nur eine Lösung. In den kleinen und unscheinbaren Dingen dieser Welt, in den kostbaren Alltagsbegegnungen, Zeichen des wahren Lebens zu entdecken. Das gelingt am besten, so die Auffassung von Sergei Zagajewski in der Poesie. Dichtung ist Wind, der von den Göttern weht, und doch gibt es so viele windstille Tage. Wenn nur dieser Wind wiederkäme, der Wind, der von den Göttern weht, möge kommen, er möge erwachen, dieser Wind. Im letzten Jahr ist der Lyriker Rainer Kunze 90 Jahre alt geworden. Auch über ihn möchte ich noch kurz sprechen. Zu seinem Geburtstag hat der Fischer Verlag die Gedichte von Rainer Kunze in einem Band neu herausgebracht, erweitert um die letzten beiden Gedichtbände Lindennacht und Die Stunde mit dir selbst. Dieser Band, das ist meine wirklich tiefste Überzeugung, sollte in keinem Haushalt fehlen, auch nicht in Ihrer Bibliothek. Nach seiner Ausbürgerung aus der DDR 1977 hat Kunze zusammen mit seiner Frau Elisabeth in Erlau am Sonnenhang in der Nähe von Passau ein neues Zuhause gefunden. Die inspirierende Stille an der Unbeirrbarkeit des Wassers der Donau. Seine Wörter stammen nicht von den Wühltischen der Sprache, sie sind der Stille abgelauscht. Und er hatte in diesen Empfindungen einen poetischen Gesinnungsgenossen, den mährischen Dichter Jans Katzel. Und er hat seinem mährischen Dichterfreund das Gedicht Dichter sein gewidmet. Es formuliert seine eigene Poetik genauso wie die seines Freundes. Entlang dem Staunen siedelt das Gedicht. Da gehen wir hin, von niemandem gezwungen sein, im Brot anderes zu loben als das Brot. Das Gedicht hat also einen Wohnort. Es wohnt entlang dem Staunen. Unter Druck entsteht kein Gedicht. Ein Gedicht kann man nicht kommandieren. Es entsteht in einem anderen Auftrag. Das hat Kunze in aller Deutlichkeit Marcel Reich-Ranicki zu verstehen gegeben, als dieser ihn zu größerer und schnellerer Schreibproduktivität nötigen wollte. Apfel für MRR. So überschrieb er dieses Gedicht Apfel für Marcel Reich-Ranicki. Höchste Zeit kommt von innen. Höchste Zeit ist, wenn die Kerne schön schwarz sind. Und das weiß zuerst der Baum. Gedichte brauchen Zeit, Eigenzeit, Reifungszeit. Deshalb hat es 10 Jahre seit dem Gedichtband Lindennacht gedauert, bis zum Gedichtband Die Stunde mit dir selbst, der im Juli 2018 erschienen ist. Und geprägt ist dieser letzte Gedichtband vom Makel der Sprache angesichts der grassierenden Wortdiarrhö. Es ist die Sehnsucht des Poeten nach Wörtern, die immer mehr im Geschwätz unterzugehen drohen. Die Menschheit meilt, du suchst das Wort, von dem du mehr nicht weißt, als dass es fehlt. Auch die Spuren des eigenen Alterns werden nicht verdrängt. Von den schwarzen Malen im Gesicht ist die Rede, die schon Vorzeichen des Staubs sind, zu dem der Mensch zurückkehrt. Und das Verstummen wird genauso thematisiert wie das Aussetzen des Gedächtnisses. Das soeben noch Gewusste verlässt dich auf dem Weg ins Wort. Die Bühne ist nicht mehr dein Ort. Stumm stehen am Ausgang die Verluste. Der letzte Gedichtband ist eine Meditation der Endlichkeit, geprägt von einer zärtlichen Sprache, von der Leuchtspur erfahrungshaltiger Wörter, einer Mystik des Alltags, der sensiblen Poesie eines Dichters, der im Herzen barfuß ist, und von dem Staunen eines alten Mannes, der das Wort ehrt, das im Anfang war. Auch wenn er festhält, dass er vom Glauben nicht ergriffen sei, so ist das Staunen die heimliche Haltung aller seiner Gedichte. In meines tauben Ohres Innenwelt läutet in der Ferne wie ein Kirchlein, das sich an keine Uhrzeit hält. So weiß ich nie, ist's spät, ist's früh, das Kirchlein läutet, wann es ihm gefällt. Ich weiß, wer dort das Seil in Händen hält. In all meinen Begegnungen mit Rainer Kunze war bei ihm gute Vorbereitung und Präsenz, Offenheit und Herzlichkeit zu spüren. Er steht immer bei seinen Lesungen, um damit die Zuhörenden zu würdigen. Und sein Gedicht Zerfall, das zunehmende, ertaubende Gefühl in seinem Ohren, das er beschreibt, ist dem Alter geschuldet. Eine Erfahrung von Zerfall. Und doch weiß er die Taubheit seines Ohres und die darin hörbaren Geräusche als Läuten einer Glocke zu deuten. Er weiß, wer das Seil in Händen hält. Poesie ist die gestaltete Leerstelle für eine Wirklichkeit jenseits aller sichtbaren Wirklichkeit. Und für Kunze ist Poesie mit Meditation zu vergleichen. Sie lebt aus der Versenkung. Wie die Meditation ist sie absichtslos. Und sie hat gerade dadurch die Kraft, in einer nicht possessiven Sprache über das Unverfügbare zu sprechen. Ich möchte Ihnen mit einem Gedicht von Rainer Kunze einen guten Urlaub wünschen. Ich möchte Sie mit diesem Gedicht in den Urlaub entlassen. Es handelt vom 24. Juni, dem längsten Tag des Jahres. Heute ist des Jahres längster Tag. Das Licht kam ohne Glockenschlag und hob dem Schläfer sanft das Lied, mög ihn beglücken, was er sieht, damit der Tag in seiner Seele Wurzeln schlägt und er ihn für die dunklen Zeiten in sich trägt. Literatur, auch für dunkle Zeiten, das wollte ich Ihnen heute ans Herz legen. Einen schönen Urlaub.
Das waren Sie, die diesjährigen Leseempfehlungen von Professor Dr. Erich Garhammer. Vielen, vielen Dank. Als Team von Mit Herz und Haltung schließen wir uns seinem Wunsch natürlich vollumfänglich an. Genießt die Sommertage auf dem Balkon, am See, in der Sommerfrische oder anderswo. Egal ob mit einem guten Buch, einem Hörbuch oder einem gepflegten Podcast. gerne natürlich auch aus unserer immer größer werdenden Fundgrube der letzten Jahre, wühlt euch gerne durch alte Folgen von Mit Herz und Haltung. Und alle bisherigen Literaturepisoden von Erich Garhammer, die findet ihr auch in den Shownotes zu dieser Folge als Einzelfolgen und als ganz bequeme Spotify-Playlist verlinkt. Wenn ihr nichts verpassen wollt, was wir hier so machen für euch, dann abonniert uns am besten im Podcast-Player eures Vertrauens. Das ist und bleibt kostenlos und so sichert ihr euch jede neue Folge direkt in euren Player. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, meldet euch über Instagram oder Facebook mit eurem Feedback oder wenn ihr uns sogar empfehlt an Freundinnen und Freunde, die sich vielleicht auch für das interessieren, was wir hier so im Podcast verhandeln. Wir freuen uns wirklich über euren Support. Vielen Dank. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Erich Garhammer, Emily Siegel, Jonathan Burger und ich, Daniel Heinze. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.